Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo mein lieber Hennes!
Na, wie geht's dir? In Berlin, jetzt?
Mir geht es...
Gerade im Moment.
Ja, und es ist kalt in Berlin. Es ist kalt.
Es ist überall kalt. Es ist nicht nur die menschliche Kälte, es ist auch dieser verdammte April. Beinahe hätte ich was anderes gesagt. Dieser April, der macht, aber das Wetter ist ja auch, ich glaube, das Wetter gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das Wetter ist nur von Meteorologen erfunden worden, um uns zu kontrollieren, damit wir unsere Jacken kaufen und so, ne? Weil die bringen ja auch gar nicht diese Jacken. Weißt du? Das ist doch alles, da stirbt doch keiner dran. Da sterben
Ich glaube, eigentlich muss es heißen, das Wetter wird Ihnen heute präsentiert von Wellenstein, oder?
Oder so. Ich habe mal vor vielen Jahren ein Cartoon-Buch gemacht, das heißt Alles Wesentliche. Da habe ich alle möglichen Wesen verbraten, gezeichnet selber und getextet dazu und alle möglichen, das Rechnungswesen und das Zeitungswesen und alle Wesen sind da drin. Das ist ein kleines Buch. Das hat sich so gut verkauft, dass es nicht mehr existent ist. Also das gibt es nicht mehr. Also nach ein paar Wochen hat der Verlag gesagt, so, das war's dann und das liegt hier nur rum. Und ich habe davon noch einige Exemplare, die ich gerne bereit bin, an unsere Patrons weiterzugeben. Natürlich gerne signiert, wenn ihr uns erreichen wollt, bitte nur über Patreon. Schreibt uns die Adresse und was ich reinschreiben soll. Und dann bekommt ihr das portofrei, also wir übernehmen das Porto, ihr nicht, geschickt an euch. Also als kleines Dankeschön an unsere Patrons. Alles Wesentliche von Hennes Bender, von mir signiert, für euch. Na, da kann man doch du zu sagen, oder nicht?
Da kann man du zu sagen und ich kenne das Buch und du hast es mir ja auch geschenkt und ich schaue es mir immer wieder mit einem Glas Wein an.
Ja.
Ist es ein Comicbuch? Kann man das so sagen?
Nein, es ist ein Cartoonbuch. Ein
Cartoonbuch, genau.
Comics sind Geschichten. Comics sind mehrere Bilder.
Stimmt, hast recht.
Mit Sprechblasen. Asterix ist ein Comic. Lucky Luke ist ein Comic.
Du hast ja recht.
Da gibt es
Es sind Cartoons, die auf der einen Seite witzig sind und, das hat mich sehr erstaunt im Zusammenhang mit deiner Person, die auch noch sehr intelligent und auch eloquent daherkommen.
Ja,
also man hat einen Mehrwert.
Bist du wohl beschmiert? Was hast du mir jetzt, das hat dich überrascht bei meiner Person. Du glaubst wohl, dass ich das jetzt durch deinen Sermon nicht rausgehört habe, was du jetzt gerade gesagt hast. So, das hätte ich nicht gedacht, dass so ein dummer Ruhrpott-Kanacke wie du zu sowas zustande ist. Der feine Ernst
ja,
Busch,
so hätte ich es auch sagen können, aber ich wollte netter sein zu dir.
Ja, ist ja okay, ich hab's ja verstanden. Aber du bist gar nicht drauf angesprochen.
Nein, pass auf, ich sag's mal ganz anders. Das ist ein saulustiges Buch, es ist originell, es ist witzig. Und also, wenn ihr dieses Angebot nicht annehmt, dann kann ich auch...
Ist out of print, ihr kriegt das nur noch bei mir. Ihr kriegt das nirgendwo, ihr könnt mal bei eBay gucken oder so, aber ihr kriegt das ansonsten nur noch bei mir. Alles
und dann auch noch signiert wesentlich. Und auch noch
und
geschenkt.
Auch noch
also,
mit
du musst wahnsinnig sein,
entwertet.
Oder?
Genau.
Das ist das Corona, was in dein Hirn gestiegen ist, dass du so großzügig warst du doch früher nie.
Alles
dass du
raus.
Einfach so
ich war
gegeben
immer ein
hast.
Knauseriger
so.
Kerl. Ich war immer so
knauserig.
Sag mal, was ja viele geschrieben haben, was ist denn jetzt mit deinem sächsischen Kinski? Hast du da jetzt dran gearbeitet oder nicht? Oder warten wir da drauf?
Ich habe noch nicht dran gearbeitet. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich finde diese schwachsinnigen Fragen total überflüssig.
Er
klingt so ein bisschen nach Ronald Kasirske. Kennst du Ronald Kasirske?
Nein, nie gehört.
Ronald Kasirske, das ist dieser, was Rick Cavanian, das ist dieser durchgeknallte sächsische, aggressive Typ, den Rick Cavanian in der Bully-Parade spielt. Ronald Kasirske.
Arschloch. Ja, also ich habe ja mit Rick auch dreimal zusammengearbeitet. Also wenn man das, was wir tun, Arbeit nennen will. Und Rick ist auf jeden Fall, Rick ist ein großartiger Rolf Schuld übrigens auch. Ein ganz großer Rolf Schuld, also Robert Redford, Anthony Hopkins, Patrick Stewart und so. Rolf Schuld, den ich ganz oft gesehen habe am Schauspielhaus in Bochum, der ja in den 90ern am Schauspielhaus in Bochum als Schauspieler angestellt war und hat da den Geizigen gespielt und alles Mögliche und man hat die Augen zugemacht und hat gedacht, da steht jetzt Robert Redford so 2 Meter vor mir. Das war schon sehr, sehr, sehr geil.
Und sein Sohn. Nein, und ich habe...
Sein Sohn Christian Schuld spricht genauso wie er übrigens.
Ja, das ist das.
Gruselig.
Genau,
ja.
Er hat genau diesen selben Ton drauf und er kann genauso reden.
Ganz
und du
genau.
denkst, es ist Rolf Schuld, aber es ist sein Sohn.
Ja.
Sein Auto.
Da hat Rolf Schuld gedacht, scheiße, ich muss irgendwann diesen Planeten verlassen.
Ich muss sprechen
wie
Vater.
Mach ich schnell noch mal einen, der so spricht wie ich. Ah, Rolf Schuld, großartiger Typ. Übrigens,
ich muss ganz kurz noch...
Lass mich mal eben kurz...
Hallo.
Hallo, ich, warte, oh. Ja, du merk dir doch, wir sind gerade bei Rolf Schulz und Kinski. Gerd Martinsen, da, über den haben wir schon gesprochen, ne?
Ja.
Über den Synchronsprecher. Ich habe jetzt nämlich, ich mache ja bei Instagram jeden Tag in meine Story mein Hörspiel des Tages. Wenn ihr mir bei Instagram folgt,
ja, merkt, habe ich gesehen.
Und jetzt habe ich jetzt gerade neulich Frankensteins Sohn im Monsterlabor, die Kassette, die erste Kassette, der Neon Grusel. Und das war früher eine Vinyl-LP, hieß Frankensteins Sohn. Und da spricht Gerd Martinsen mit. Also er spricht den Reporter. Rob Brown, ja, glaube ich. Und Gerd Martinsen hat ja nicht nur, wir müssen nämlich eins kurz berichtigen, wir haben gesagt, Klaus Kinski, er hat sich nie selber synchronisiert, das stimmt nicht. Bei Fitzcarraldo spricht er sich schon selbst. Und ich, ja, glaube, ja, ja, ich glaube auch bei Wojciech. Aber ganz oft war, ja, ja, es Gerd Martinsen, der ihn gesprochen hat. Und Gerd Martinsen, darüber haben wir schon gesprochen, war auch der Sprecher von Louis de Funès.
Louis de Funès.
Und, das habe ich jetzt wieder gehört, er war der Sprecher von Mr. Magoo. Das muss raus.
Ach, ja!
Mr.
Ja,
Magoo, die Zeichentrickserie. Das, ja, war, das, ja, war Gerd Martinsen. Klaus Kinski und Mr. Magoo sind ein und dieselbe Person. Das muss man sich mal vorstellen an dieser Stelle.
Und Louis de Funès.
Ja, und Louis, ja, de Funès. Das es ist, gibt, das es gibt übrigens, apropos Mr. Magoo, es gibt eine Realverfilmung von Mr. Magoo. Weißt du das?
Ja, das stimmt. Ist die nicht mit Leslie Nielsen?
Die ist mit Leslie Nielsen und die habe ich nie gesehen. Das ist so einer dieser Filme, die auf der Liste stehen von Filmen, die ich noch nie gesehen habe, wo ich mich nie dran getraut habe.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man auch sich jeden Film angucken muss. Aber,
doch, man,
ja,
muss sich jeden Film angucken. Ja. Also es gibt so Filme, wo ich davor sitze und denke so, ach du liebe Zeit, das ist an mir vorbeigegangen. Genau wie diese, ist genau diese gleiche Zeichentrickschiene. Es gab mal so diese Zeit in den, ich glaube, es war in den 90ern, wo jeder Zeichentrickfilm irgendwie verfilmt werden musste. Und da war Mr. Magoo dabei und da war auch Rocky und Bullwinkel dabei. Kannst du dich noch an Rocky und,
ja,
Bullwinkel?
Ja, das stimmt.
Da war Rocky
mit und Robert De Niro übrigens.
Ja, mit Robert als Evil Leader oder als hat sich da total zum Horst gemacht. Ich glaube, Rene Russo ist noch dabei und Jason Alexander. Und der Film ist total doof. Der ist also mit so gezeichneten, ja, so Roger Rabbit-mäßig, so reingezeichneten Figuren, also Rocky und Bullwinkel, dieser Elch und dieses Hörnchen da. Und der Film ist total doof. Wir haben uns den angetrunken, mit Freunden angeguckt. Da geht das. Aber ist auch, das vermisse ich. So schlechte Filme mit guten Freunden und dann leicht angeschickert sich irgendeinen Scheiß angucken. Das ist wirklich...
Absolut. Aber ich wollte noch ein ganz kleines PS rausschicken und eine große Verbeugung vor Rick Cavanian, den ich schon ewig bewundere für einen großartigen Komiker und großartigen Parodisten und wirklich tollen Mimen, der auch wirklich in der Bully-Parade und auch in diesen Bully-Filmen immer fantastisch ist. Und den habe ich nämlich gesehen live zusammen mit Henny Nachtsheim. Henny Nachtsheim, also einer von den beiden Badesalz-Jungs, hatte ein Buch geschrieben, Dollbohrer.
Genau.
Und das sind merkwürdige, skurrile Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das kennst,
ja,
oder ob du das mal gesehen hast.
Ja.
Und die haben eine Live-Lesung gemacht. Und ich habe das in Berlin gesehen bei den Wühlmäusen. Das heißt, Henny Nachtsheim, der ja auch schon sehr lustig und total durchgeknallt ist, und der großartige Rick Cavanian. Und Rick Cavanian hat an diesem Abend also ein Füllhorn ausgeschüttet an Talent, an Witzigkeit, an Coolness und an Schnelligkeit. Also wir waren dann hinterher noch zusammen und haben noch was getrunken, Henny und Rick und ich, und haben noch ein bisschen geplaudert und so. Und ich war sprachlos, weil ich einfach gesagt habe, was du da gerade gemacht hast, das ist ganz, ganz groß. Und er so, nee, mir macht's auch Spaß mit Henny und so. Er ist auch total bescheiden und konnte damit gar nicht umgehen.
Ja.
Aber Rick Cavanian finde ich scheiße lustig. Also
der ist
richtig,
eine totale Geheimwaffe.
Gut.
Wenn du dir die Bully-Sachen anguckst, ja, auch die Filme, auch so zum Beispiel den Bully-Parade-Film,
ja,
der Rick ist eine totale Geheimwaffe. Der wird immer dann eingesetzt, ja, wenn man irgendwas braucht. Und er kann alles, er kann sehr viel. Ich habe zweimal mit Rick zusammengearbeitet, und zwar einmal bei Michael Mittermeiers Saturday Night Live, wo wir immer so einen Talk hatten, da waren wir auch zusammen, da haben wir so eine Boyband auch gehabt und er hat seinen Enrique Iglesias gemacht, das war auch fantastisch. Und dann war ich wirklich dabei, als Rick zum ersten Mal als Solo-Komiker aufgetreten ist, im Quatsch Comedy Club, im Clubmix. Und
stimmt,
da hatte er den Newcomer-Spot, tatsächlich. Also der Quatsch-Club ist ja da doch sehr, sehr, sehr konsequent. Ja, egal wie berühmt du bist, wenn du zum ersten Mal auftrittst, bekommst du den Newcomer-Spot nach der Pause 10 Minuten. So.
Ja.
Und Rick war jetzt nicht aufgeregt, aber man merkte, er war so ein bisschen angespannt und es waren halt auch ganz viele Fans von ihm da und hatten auch so, ja, so Schilder und so weiter und er fand das so ein bisschen strange und so und kam raus und hat man merkte, er hat die erste Minute, die war umsonst für ihn. Ja, also der wurde erstmal gefeiert, dass er da ist. So. Mhm. Und dann merktest du, dass er genauso arbeitet wie jeder andere auch. Und er kam dann.
Ja.
Nach seinem Auftritt hinter die Bühne und guckte mich an mit großen Augen und sagte, boah, das ist richtig Arbeit. Ich so, ja, welcome to our world. Das ist eben was anderes vor dem Publikum zu spielen. Und er hat das wirklich, wirklich toll gemacht und groß gemacht und hatte auch Solo-Programme. Cosmo Pilot, kann ich mich erinnern, war eins und war auch ein ganz tolles Plakat. Und er hat das dann irgendwann sein gelassen oder nicht mehr gemacht. Und jetzt natürlich, ich würde mir total wünschen, dass, wenn man wieder auftreten darf, dass es wieder sowas gibt oder dass vielleicht Bulli und Christian und Rick vielleicht mal sowas machen wie eine Tour. So, ne? Das vielleicht so wie Monty Python, weißt du, die sind nicht viel getourt, aber wenn die getourt sind, dann war das echt ein Ereignis.
Der Rick hat doch dann diese Geschichte gemacht mit diese Parodie auf die Klitschko-Brüder. Die Kindermilch schnierte. Und da hat's mich zerruppt.
Ja.
Weil er eben auch das kann. Er kann Dialekte, er kann Typen. Und da, ich guck mir das an und ich bin einfach, ich lache mich kaputt über den. Das ist irre lustig. Ja,
ein ganz großer, noch ein ganz großer, übrigens gerade 65 geworden. Falls ihr euch wundert, warum dieser Podcast diese Folge Stuhl im Orbit heißt. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, unser lieber Freund Herbert Grönemeyer ist 65 Jahre alt geworden. Und 65 Jahre bin schon auf der Erde. Es ist das Schlimme, ist ja
am 12.04.56 in Göttingen geboren.
In Göttingen geboren und wenige Wochen später nach Bochum verschleppt. So. Und deswegen ist er auch ein Bochumer. Ich sage zwar immer, er ist kein Bochumer, weil er in Göttingen geboren ist, aber da kann er nichts für. Er ist ein Bochumer mit Herz und Seele. Er ist Westfale, er ist stur, er ist stoffelig, er ist unglaublich lustig. Er ist er hat eine politische und soziale Haltung, die genau auch meine ist. Die nicht jedermanns ist, aber er sagt sie und er steht dafür ein, er polarisiert. Und das muss man an ihm wirklich ganz hochachten und hochhalten. Und ich finde, also ich bin ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich bin kein Fan. Ich bin jetzt kein Fan. Mhm. Wenn ich irgendwo bin und ich sage, ich komme aus Bochum, dann gibt es einen großen Fehler, den Leute machen und sie legen das Lied Bochum auf. Ich hasse das Lied Bochum. Ich kann es nicht mehr hören. Ich finde es furchtbar. Ich finde, wir haben schon oft über Grönemeyer gesprochen. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich bin jetzt angefragt worden. Es gab mehrere Anfragen zum Thema Herbert Grönemeyer, 65. Geburtstag bei mir, ob ich nicht das Lied Bochum nochmal singen möchte. Und ich so, ich singe alles von Grönemeyer. Halt mich. Hallo, was macht denn ihr? Ist mir total egal, Currywurst, aber ich singe nicht Bochum. Bochum
ich mag Musik, nur wenn sie laut ist.
Ja.
Das Schöne ist ja, du kannst Grönemeyer nachmachen und es ist eigentlich Wurst, was du sagst, weil man versteht es ja sowieso nicht. Weißt du? Ich habe jetzt so ein sehr, sehr schönes.
Er ist einfach.
Weißt du, du kannst ihn gut parodieren, weil. Es klingt immer nach Grönemeyer und du weißt.
Aber jeder
parodiert. Jeder kann ihn parodieren und das. Und das Schöne ist, ich habe jetzt ein Foto geschickt bekommen über WhatsApp und da stand drin, Bochum, ich komme aus Trier. Bochum, ich komme aus Trier. Ist auch sehr schön. Weil ich habe das nie, ich habe den Anfang nicht verstanden. Wo die Sonne verstaubt. Und ich habe das erst auf der Hülle stand der Text tief im Osten, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Tief im Westen. Ich habe es nicht verstanden.
Das ist ja sehr dokumentiert, aber jeder parodiert Herbert Grönemeyer nur in den 80er-Jahre Grönemeyer.
Ja.
Nicht den heutigen. Also der heutige Grönemeyer, der klingt ganz, ganz anders. Er hat sich schon. Also wenn ich sage, ich bin kein Fan, ich habe jetzt nicht jede Platte. Ich kenne jetzt auch sein ganzes Oeuvre nicht unbedingt immer mal wieder. Ja, das und das. Aber es gibt deutsche Musiker, die mir näher am Herzen liegen als Herbert Grönemeyer. Trotzdem weiß ich um seine Wichtigkeit. Und dieser Podcast heute heißt Stuhl im Orbit aus zwei Gründen, weil es gibt ja dieses Lied bei Mensch, dieses wunderbare Lied Mensch, ein tolles Lied ist und dann so, ist gar nicht wahr, es heißt nicht.
Nee, Mensch, das ist nicht auf Stück der Mensch, es ist auf der anderen, es auf ist der.
Ein Stück vom Himmel.
Warte mal, wie heißt denn diese Platte? Die heißt 12, kann das sein?
Ich glaube, es heißt 12. Auf jeden Fall handelt sich um das Lied Ein Stück vom Himmel, Lied Nummer 1, genau.
Ein Stück vom Himmel, genau. Ein
das
Stück
ist,
vom
das
Himmel.
Ist die Platte, wo die Lieder durchnummeriert sind. So. Lied Nummer 1, ein Stück vom Himmel.
Ein Stück vom Himmel, Lied Nummer 1, genau, das ist auf der Platte 12. Genau, aus dem Jahre, ich gucke jetzt gerade, 2007.
Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott, ein Stuhl im Orbit. Und ich habe mich dann halt immer drüber lustig gemacht, was das heißt, Stuhl im Orbit. Ich verstehe schon, was er meint. Da ist ein Stuhl und da sitzt ein höheres Wesen drauf und das fliegt im Orbit. Aber ich habe gedacht, Stuhl im Orbit, als ich das erste Mal gehört habe, wenn man etwas zum ersten Mal hört, bleibt das ja haften. Und ich dachte, er singt über die ISS, die Internationale Raumstation, wo ja auch Leute sind und leben und essen. Und auch das Gegenteil von Essen machen und das muss ja irgendwo hin und dann gibt es so eine kleine Klappe, so Druckluft, wie beim Flugzeug und dann fliegt das halt dann so raus und dann
ist Stuhl im Orbit!
Guck mal, da schwebt ein Stuhl im Orbit und da haben dann viele Leute gesagt, danke Hennes, dass du uns dieses Lied für immer versaut hast, weil wir können immer nur, wenn er sagt Stuhl im Orbit, immer nur an diesen kleinen Kackhaufen denken.
Aber weißt du, was auch interessant, ich habe da heute, ich gebe jetzt nochmal an, ja, ich war natürlich heute Morgen joggen, ist ja klar, weil ich natürlich, mich ja fit halten muss.
Das gehe ich doch von aus, das weiß doch jeder.
Bevor
Thomas Nicolai sich ans Mikrofon setzt, dann geht er erstmal eine Runde joggen, 2 Stunden.
Ja, natürlich. Sicher. So, und ich sann auch über unsere Folge nach und Stuhl im Orbit. Und mir ist aufgefallen, dass man im Werk des großen Hennes Bender sehr viele, zumindest war das früher mal so, als du angefangen hast, du hast sehr viel über Stuhl und Urinieren und überhaupt Pipi und Kaka und so. Das ist so ein Thema. Warum ist das bei dir so zentral in deinem Werk verankert?
Ja, weil das der große gemeinsame Nenner der Menschheit ist. Ene mene Mississippi, alle Menschen müssen Pipi. Das hat schon Mark Twain so gesagt. Und das ist einfach...
Das hat Mark Twain sicher nicht gesagt.
Doch, ganz sicher. Letzte Woche noch rief er mich an
und das sagte... Das hat er nicht gesagt!
Es ist einfach so, das ist, also ich...
Aber es ist wirklich, das ist, du hast dagegen. auf deiner Live-DVD hast du doch sogar ein Interview mit einem Urologen, soweit ich mich erinnere. Ja,
mit einem Urologen, da ging es darum, dass ich immer das Problem habe, dass meine Blase mit mir spricht. Da sind wir wieder bei Kinski, ich habe die Kinski-Blase. Ja, das ist... Du musst aufs Toilette gehen. Körperfunktionen interessieren mich einfach. Schon damals, schon vor 20 Jahren, jetzt im fortgeschrittenen Alter, interessieren mich Körperfunktionen natürlich noch mehr. Warum muss ich denn jetzt da und warum kann dann, furchtbar, du musst ja immer mehr Wasser trinken, je älter du wirst, ne, weil man dehydriert und man merkt nicht, dass man Durst hat.
Das sollte man tun,
Neben übrigens ein Glas Wasser stehen, auch ganz brav. Und je mehr Wasser man trinkt, umso öfter muss man auf Toilette. Also, es sind einfach so Sachen, die mich, und ich will einfach von den Leuten wissen, geht's euch auch so? Bin ich der Einzige, dem das so geht? Das ist eigentlich der Grund, warum ich das immer wieder anspreche, dieses Thema.
Ja.
Auf jeden Fall, Herbert Grönemeyer kann jeder nachmachen, der so ein bisschen Verstopfungen simulieren kann.
Genau. Das ist ja eigentlich der Ansatz, sag ich mal so. Ne? Dass man einfach sagt, wie robbe ich mich sozusagen als Parodist an Herbert Grönemeyer ran? Da ist Verstopfung schon mal gar nicht mal so verkehrt. Aber wichtig ist einfach für alle Leute draußen, die jetzt auch gerne mal, also das Einmaleins der Herbert Grönemeyer Parodie, also ich mache den ja auch sehr viel auf der Bühne und auch sehr gerne. Also der Hals sollte extrem verspannt sein.
Ja.
Und wenn man dann noch grundsätzlich nicht nur Magengrimmen, sondern generell so ein bisschen Wut mit sich rumträgt und sowieso alles irgendwie blöde findet und einem sowieso alles auf den Sack geht, dann lass mal rüber, das ist blöd, das ist, und ein bisschen rumnuscheln und so. Ja, so! Dann kommt man schon der Sache, glaube ich, ziemlich nahe, weil es geht ja in einer Parodie nicht nur um das Audiophile sozusagen, sondern es geht ja auch um die Figur sozusagen, wie eine Theaterrolle sozusagen ergründen und auch zu begreifen. Und das Wesen von Grönemeyer ist ja nicht wirklich, dass er der Kobold des Rock'n'Roll ist, sondern er ist ja schon ein kritischer und manchmal auch ein bisschen verkniffener Typ. Nicht immer, aber er kann doch ganz schön manchmal, wo man sagt, ach Mensch, nimm doch mal einen Finger aus dem Popo.
Er ist jemand, der sehr viel Humor halt auch hat, aber das Problem ist wirklich Herbert Grönemeyer.
Aber es zeigt er ungern.
Nein, überhaupt nicht. Wenn du ihn in Interviews siehst, der hat unheimlich viel Humor, der nimmt sich selber auf die Schippe.
Okay.
Da muss ich dir widersprechen. Also da stelle ich mich auch jederzeit vor Herbert Grönemeyer und nehme jede Kugel für ihn auf. Der ist im Interview, der ist intelligent, der ist klug, der ist lustig und er wirkt auf der Bühne anders. Weil auf der Bühne live, wenn er im Stadion singt, Herbert Grönemeyer darf nicht im Stadion singen. Denn je größer das Auditorium ist, umso mehr verweigert er jede Art von Gesangs- und Atemtechnik. Ja, das Das geht schon, ja. Das musst du dir wirklich anhören. Es gibt ja diese Platte Unplugged und Plugged. Ja? Also ja. Wo er dann wirklich Unplugged singt mit seinen Musikern, mit Akustikgitarre und so. Da singt er wirklich schön und klasse in so kleinen Rahmen, so intim. Und in dem Moment, wo er im Stadion steht, und das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe ein Stadionkonzert erlebt von Herbert Grönemeyer vor vielen, vielen Jahren. Und das war ganz, fand ich ganz schlimm, in Bochum, und es war ganz übel, und es war auch deswegen so übel, weil das Publikum so doof war. Vorgruppe von Herbert Grönemeyer, sind einige Leute aufgetreten vor ihm, und Vorgruppe von Herbert Grönemeyer war der großartige Paul Weller. Und Paul Weller, den ich sehr liebe, und Herbert
Grönemeyer wusste,
wenn Paul Weller auftritt und es kennen Leute ihn nicht, dann gehen die Bier holen oder fangen an zu pfeifen oder warten, wir wollen nur Herbert sehen. Ist ja, hat ja auch was mit Fußball zu tun, Herbert Grönemeyer im Ruhrstadion und so. Und Herbert Grönemeyer machte Folgendes. Er ging vor Paul Weller auf die Bühne, also bevor seinem Auftritt, erschien Herbert Grönemeyer und sagte Paul Weller an mit großen Worten und sagte, es ist ein ganz toller Musiker und The Jam, und hat ihn wirklich eingeführt und und es war ein großer Moment, fand ich. Und Paul Weller trat auf und hat keine Chance gehabt vor diesem blöden, doofen Bochumer Fußballpublikum. Und das habe ich mich geschämt. Da habe ich mich sehr geschämt
auch. Ja, Paul Weller und Style Council und
Style Council,
so. Paul Weller ist schon eine Instanz. Ja, ja. Nein, aber, und The Jam und so. Nein, aber ich habe Herbert Grönemeyer vor 10 Jahren oder so in der Waldbühne in Berlin erlebt, weil meine liebe Frau mir ein Ticket zu Weihnachten geschenkt hat. Und ich wäre wahrscheinlich nie auf den Gedanken Wie, was?
Du musstest hin, also. Was?
Ich musste hin, sozusagen, weil ich hätte mir freiwillig ja kein Ticket für gekauft, ne? Aber egal. Und dann war ich da. Und er ist ja auch so ein Freund des langen Konzerts, und ich glaube, das ging 2,5 Stunden oder 2,45. Es hörte nicht auf und es regnete auch die ganze Zeit. Aber er gab alles. Und es hat mich sehr beeindruckt, weil natürlich, das darf man auch nicht vergessen, er hat jetzt wirklich einen Katalog an Songs und auch an Hits, die mittlerweile schon fast, ich will nicht sagen Volkslieder, aber die wirklich jeder kennt. Und er ist ein guter Entertainer und hat eine super Show gemacht. Es hat die ganze Zeit geregnet und er stand im strömenden Regen 2,5 Stunden vor den Leuten und hat 100% gegeben. Respekt. Und es war, ich meine, ich liebe die Waldbühne, und es war ein toller Abend. Es war wirklich toll.
Ich bin froh, dass du jetzt nicht gesagt hast, er hat 110% gegeben. Ich könnte diese Leute, die das sagen, könnte ich gegen die Wand kloppen.
Ja.
Er hat 100% gegeben. Nein. Niemand, es gibt 110% nicht. Das gibt es nicht.
Ja.
Du gibst 100%, das ist das Maximum. Du kannst nicht noch 110, er gibt immer 105. Nein, halt die Fresse. Es gibt immer 100%. So, jetzt kommen wir mal vom Stuhl auf Orbit von Herbert Grönemeyer auf den anderen Stuhl im Orbit. Jemand, der wirklich im Stuhl im Orbit saß. Nämlich
vor
60 Jahren saß, muss ich kurz mal eben in mich gehen, Juri Gagarin im Stuhl. Auf dem Stuhl im Orbit, der erste Mensch im All.
Am 12.04.1961 startete die Vostok 1 in den Weltall. Er war der erste Mensch mit einer bemannten Raumschiff sozusagen.
Er war
ein Kosmonaut.
Bemannung selber.
Er war die Bemannung selber. Und was ganz interessant ist, ich bin natürlich mit Juri Alexejewitsch Gagarin bin ich aufgewachsen, aber ich habe mich dann gewundert, als ich dann in den Westen kam, dass Gagarin eigentlich ein Weltstar war, beziehungsweise Weltstar ist und auch eine ikonische Figur, weil er natürlich, und das weißt du viel besser noch als ich, dass er ja, also in der gesamten Popliteratur und auch in der Popmusik und auch in der gesamten Kultur komplett verankert ist als ikonische Figur, als, naja, es gibt diese T-Shirts, Be First Like Gagarin, also diesen Schritt, den er gegangen ist vor 60 Jahren, der erste Mensch, der wirklich im All war. Es gab Tiere, Laika, der Hund, und es gab auch andere Versuche, die ich vielleicht noch erzählen kann, von anderen Leuten, wie der Sohn von dem Flugzeugkonstrukteur Ilyushin. Der war auch im All, aber dieser Flug wurde abgebrochen. Aber er war der erste, bei dem es geglückt ist. Und das war ein ungeheurer Schritt für die Menschheit. Und wenn man bedenkt, dass niemand damals irgendwie wusste, was wirklich da passiert. Das heißt, er ist hundertprozentiges Risiko eingegangen, aber natürlich auch die Sowjetunion. Und er hätte sterben können, aber sie haben sich, was ganz interessant ist, sie haben sich einen total geerdeten Bauernjungen genommen, der nicht nur gut aussah und grundsympathisch war, sondern der total super geerdet und relaxed war. Das heißt, als er dann in der Vostok saß und der, als es dann 3, 2, 1, start, hatte er einen total ruhigen Puls. Er war tiefenentspannt. Das heißt, er war kein Hektiker, sondern er war total im Vertrauen, hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier, klar. Er konnte natürlich nicht wissen, dass er sich in die Menschheitsgeschichte damit einschreibt, und zwar innerhalb von wenigen Stunden, wenn man so will. Und das war mir damals als Kind und auch als DDR-Bürger gar nicht so bewusst, aber jetzt, als ich nochmal so ein bisschen darüber gelesen habe, ist mir das nochmal bewusst geworden. Das ist schon ungeheuerlich, was Juri Gagarin da gemacht hat und was der da ausgelöst hat.
Und war, also ich nehme mal stark an, du bist in den 60er Jahren geboren worden und dann, ja. Das war ja, das, du hast es ja wahrscheinlich nicht alles nicht live mitbekommen, aber der muss ja allgegenwärtig gewesen sein in der DDR,
ja.
Juri Gagarin.
Also der war allgegenwärtig und natürlich.
Nicht nur durch Straßen und so, sondern auch bestimmt durch, ich weiß nicht, ob die Straßen vor seinem Tod schon so hießen. Ich glaube, das hat man auch gemacht im Ostblock, ne? Dass schon Städte und Straßen nach, ja, Leuten benannt worden sind, die noch lebten, ne? So war das doch.
Das gab es auch zu Walter Ulbricht Zeiten zum Beispiel, gab es eben auch schon das Walter Ulbricht Werk zu Lebzeiten. Als er dann starb, hieß das dann auf einmal anders. Und, ja, ne? Also das gab es auch, oder Wilhelm Pieck statt Guben und solche Geschichten. Also auch das gab es alles. Nein, aber der Personenkult hatte, glaube ich, oder hat eine komplett andere Dimension angenommen mit Juri Gagarin, weil er, ich sag mal so, er war eigentlich so der Elvis des Ostens, wenn man so will, ne? Also er hatte etwas Strahlendes, weil er eben auch so unglaublich sympathisch war. Er wurde ja dann weltweit rumgereicht, als er dann also wiederkam, und war dann also der Liebling der Welt, wenn man so will. Und ja, das ging unglaublich schnell.
Ich kann mich erinnern, ich war 1989 in Berlin und war da im Theater des Westens in einem Musical, das da hieß 1, 2, 3. Nach dem,
ja, hab ich auch gesehen.
Film von Billy Wilder. Und zu diesem, ja, Musical gab es eine Kassette. Da waren 4 Lieder drauf. Mhm. Und eins dieser Lieder hieß Juri Gagarin. Das wurde, das war so eine Hymne, das wurde gesungen, weil das natürlich auch so in dieser Zeit spielte. Und aber wenn man sich natürlich für uns, also für mich, also ist das ganze Weltraumzeug ist an mir relativ vorbeigegangen, so, hat mich nie wirklich dann auch so interessiert. Aber jetzt natürlich, wenn man, weil du sagtest, pophistorisch und Popkultur ist Juri Gagarin ganz wichtig, muss Gagarin natürlich auch, oder und dieser Fluch natürlich auch ausschlaggebend gewesen sein für Space Oddity von Bowie natürlich. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist eigentlich diese Juri Gagarin-Geschichte weitergesponnen. Was passiert? Die kam ja noch, Space Oddity kam ja zeitgleich mit der Mondlandung raus, und viele dachten, ja, das, ja, ist das Lied zur Mondlandung. Aber jetzt rückblickend, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es natürlich Gagarin gewesen, ne? Dieser einsame Mann im All. Obwohl, so lange war er ja gar nicht. Er hat ja nur wirklich den Orbit gemacht. Es gildet, wie man im Ruhrgebiet sagt, gildet, ja. Aber er ist dann wieder runtergekommen und irgendwo, ja, in der Taiga oder im Meer, ich weiß es nicht. Es ist aber, und da stößt doch meine Vorstellungskraft an die Grenzen, wo ich sage, so, wie schaffen die das, wie berechnen Menschen das, dass er in dem Moment wirklich genau da landet? Das ist, das, also das, ja, Hochschießen und so weiter, das kann ich mir alles, ja gut, da packst du halt ein paar TNT mehr rein, aber das Landen, das ist ja die eigentliche Kunst, weil Hochschießen kann man alles, aber.
Da gibt's eine sehr schöne Geschichte dazu, weil das war tatsächlich das ganz, ganz große Problem für die Sowjetunion, weil sie tatsächlich nicht wussten, wo wird der runterkommen.
Yeah.
Und heute ist es ja so, dass sie also mit dieser Kapsel runterkommen und dann im Meer landen.
Yeah.
So. Und da war es eben so, er ist dann also in die Erdlaufbahn, also mit dieser Kapsel, die löste sich und er schwebte dann mit einem Fallschirm runter. Die wenigen Sekunden, bevor diese Kapsel sich dann von ihm löste, die brannte auf einmal und er bekam keine Luft. Das waren für ihn die schlimmsten Sekunden überhaupt. Und dann landete er. Und jetzt kommt der Fun Fact. Er hatte nämlich eine Pistole bei sich. Die Frage ist, warum hatte er eine Pistole bei sich? Aus einem ganz, ganz einfachen Grunde, weil eben niemand wusste, wo wird er landen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Das, bei ihm ist alles wunderbar, er ist irgendwo in Sibirien irgendwo gelandet und alles war schön. Aber die Vostok 2 1965, also die dann danach kamen, das waren dann zwei Kosmonauten, die landeten irgendwo in der tiefsten Taiga und mussten sich dann gegen Wölfe und aggressive Bären wehren.
Ja.
Und das war eben das Problem damals. Heute kann man das viel besser, weil heute hat man einen Informationsschatz. Man weiß mittlerweile so viel, es waren hunderte von Menschen im All und man weiß jetzt mittlerweile so viel, aber er war eben wirklich der Erste und er hatte deswegen eine Pistole, weil er nicht wusste, wo er landet. Und eine weitere kleine Anekdote ist die, dass der Sohn von dem Flugzeugkonstrukteur Ilyushin, der war vor Gagarin im All, beziehungsweise sollte ins All.
Yeah.
Dieser Flug ist aber abgebrochen worden und er landete nicht in der Taiga, sondern in China.
Oh.
Und die chinesische, beziehungsweise die chinesische Polizei und auch die Geheimpolizei hat sich sofort auf ihn gestürzt und haben ihn erstmal gefangen genommen und haben ihn ausgequetscht nach den ganzen Weltraumplänen der Sowjetunion und so.
Super, also das sind so laute Sachen. Und wirst dann, etwa, ja, jetzt kommen Sie aber mal hier, das geht aber so nicht, ich könnte nicht einfach ins All fliegen, ja, erzählen Sie mal. Das ist ja eine furchtbare Vorstellung.
Das ist einfach. Es ist ungeheuerlich, wenn man sich das vorstellt, weil sie hatten null Erfahrung, also gar nichts, sie hatten überhaupt nichts. Und als dann Gagarin wiederkam, war er ein Weltstar und er bekam gleich den Lenin-Orden und so. Und da gibt es übrigens eine hübsche Geschichte, die ich unbedingt als Komiker erzählen möchte. Und zwar, er kam dann also auf die Erde zurück, wurde in den Kreml eingeladen zu Nikita Khrushchev, dem damaligen Staatspräsidenten der Sowjetunion. Und der fragt ihn: Juri Alexejewitsch Gagarin, Tovarisch, hast du Gott gesehen? Und Gagarin sagt, ja, Genosse Khrushchev. Und daraufhin sagt Khrushchev, um Gottes Willen, erzähl das bloß niemandem weiter. Einen Tag später trifft Juri Gagarin den obersten Würdenträger der russisch-orthodoxen Kirche, den Patriarchen Alexus I. Und der fragt ihn: Da, mein lieber Sohn, hast du Gott gesehen? Und natürlich sagt Gagarin, nein. Und der Patriarch, um Gottes Willen, erzähle das bloß niemandem weiter.
Das sind so Scherze, weißt du, die hat man sich in der DDR erzählt. Das ist dann nicht
ja.
so unter Vorgabe. Aber ist das Leben oder ist das dieser Flug von Gagarin, ist das jemals verfilmt worden? Also
es gibt einen russischen Film, The Flight of Gagarin, den werde ich auch mal auf unserer Facebook-Seite, werde ich das auch mal machen, The Flight of Gagarin. Und es gibt Dokumentationen, es gibt eine ganz, ganz tolle Dokumentation vom MDR, eine vierteilige Dokumentation, die das alles erzählt, wie das alles eben lief und so. Und als dann Gagarin viele Jahre später, 1968, bei einem Testflug tödlich ums Leben kam, da gibt es auch Verschwörungstheorien, wieso, weshalb, warum, ist er ermordet worden, weil er unbequem wurde und so weiter und so fort, da war Staatstrauer. Das heißt, es war wirklich, er ist auch, seine Urne ist in der Kremlmauer. Neben den großen anderen, neben Lenin, also Lenin ist ja im Mausoleum, also den kann man ja noch sehen und sich mit ihm unterhalten. Aber Juri Gagarin, die Urne, also steht in der Kremlmauer und es war Staatstrauer. Und die ganze Welt war traurig, als Gagarin starb. Also es ist heute total unvorstellbar, was der ausgelöst hat.
Also da möchte ich wirklich, da wäre ich gerne jetzt so alt, so jetzt in meinen 70ern, dass ich das alles erlebt hätte und auch einfach diese, wie das im Westen gewesen war, also wie das überhaupt aufgenommen worden ist. Das hat natürlich diesen Wettlauf auch ausgelöst und Apollo 13 und natürlich die Mondlandung und alles Mögliche und das war eine sehr, 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 sehr spannende Zeit. Juri Gagarin, der erste Mann im All, der erste Mensch im All, nur 1,57 Meter groß gewesen übrigens. Nur
genau, er war noch kleiner als du, hätte ich beinahe gesagt. Wie groß bist du?
Ja, das kannst du ruhig sagen. Das tut mir nicht weh. Nein. Ja. Das ist ja, aber es ist, muss man sich mal vorstellen, wenn das jetzt verfilmt wird, so in Hollywood, da muss man dann schon, da kann man jetzt nicht irgendwie
muss man Tom Cruise nehmen wahrscheinlich, oder?
Muss man Tom Cruise nehmen. Und weißt du was? Und der fliegt dann auch noch ins All, in echt.
Der macht das definitiv. Weißt du, was auch total schön, ist, und das erzählt so viel über Juri Gagarin und eben auch so seine, was heißt Natürlichkeit, aber dass er so ein, das war ein total normaler Typ.
Ja.
Der sagte, er sollte sagen, die Mannschaft der Vostok 1 ist zum Start bereit. Das sollte er sagen. Und er fand das total bescheuert, weil es gab keine Mannschaft. Er war ja alleine. Ja. Und dann sagte er den mittlerweile historischen Satz oder beziehungsweise ein russisches Wort, und das heißt Pajechali. Und Pajechali, das heißt so viel wie los geht's. Und das ist einfach, das erzählt so viel über ihn, dieses Pajechali. Da gibt's auch T-Shirts, da steht Pajechali drauf. Oder du siehst dann T-Shirts, das Gesicht, dieses ikonische Foto von ihm mit diesem Weltraumanzug, das Gesicht von, und darunter steht Pajechali. Auf geht's, los geht's, packen wir's an. So war der eben drauf. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Pajechali.
Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Juri Gagarin, 60 Jahre ist es her, dass der erste Mensch im Weltall war. Juri Gagarin, ein russischer Bauersohn von 1,57 Meter Größe. Und ich habe sehr viel gelernt heute, muss ich wirklich sagen. Ich habe sehr, sehr, sehr interessant sich damit beschäftigt. Wir haben einige Themen vor uns noch, die uns unter den Nägeln brennen, die wir aber richtig gut vorbereiten wollen. Falls ihr noch Ideen habt für uns, Ideen, Vorschläge, über was wir reden könnten, was wir machen können, schreibt uns das bitte. Ihr müsst nicht bei Patreon sein, um das uns zu schreiben. Schreibt uns das über wir sind beide bei Instagram, wir sind beide bei Facebook, bei Twitter. Alles Mögliche. Blühende Landschaften hatten eigenen.
Es steht auch in der Beschreibung beim Podcast, ist auch nochmal der Kontakt, wohin ihr uns mailen könnt und so. Also guckt da ganz einfach mal. Und wenn euch, natürlich, wenn ihr auch etwas doof findet oder wenn etwas verbesserungswürdig, da müssen wir dann eben durch. Ne? Aber es kann ja durchaus sein, dass ihr sagt, rede doch mal über das oder das würde mich doch mal interessieren. Weil wir machen den ja nicht nur für uns, also wir machen den natürlich auch für uns, weil es uns Spaß macht, aber wir machen natürlich den auch für euch.
Ja.
Und dieser Podcast lebt natürlich auch von der Interaktion mit euch. Wir würden natürlich gerne live auf die Bühne gehen, ist gerade ein bisschen schwierig.
Aber das machen wir, wenn es deswegen wieder geht. Mein lieber Thomas, wird es einen Blühende Landschaften Live-Auftritt geben. Wir beide werden irgendwo, wo immer es sein wird, vielleicht in einem Hinterzimmer irgendwo in der russischen Taiga, es ist mir scheißegal, wir werden das auf jeden Fall mal zu einer Live-Show machen. Wir beide einen Abend mit Blühende Landschaften. Das machen wir, wenn es wieder geht. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Euer Hennes und euer Thomas, euer Ost-West-Dialog. Blühende Landschaften.
Und ich sage nochmal zum Schluss, Pajechali!
Das heißt doch, los geht's.
Ach so, stimmt. Dann muss ich sagen, do svidania.
Tschüss.